Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. Wir reden heute über etwas, das heftige Diskussionen auslöst seit langer Zeit, nämlich Schwangerschaftsabbrüche und inwieweit der Staat darüber bestimmen darf. Der Streit um den Paragraphen 218. Nicht ganz neu, aber seitdem eine Regierungskommission empfohlen hat, die ersten 12 Wochen Schwangerschaftsabbrüche legal zu stellen, ist die Debatte wieder sehr aktuell und wird heftig geführt. Sollen Abtreibungen legal sein? Das wollen wir von Ihnen wissen. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Sollen Abtreibungen in Deutschland legal sein? Möglich sind sie. Sie bleiben straffrei in den ersten 12 Wochen, aber sie sind juristisch jedenfalls rechtlich nicht erlaubt. Es ist strafbewehrt, aber es wird dann eben doch nicht bestraft, sondern wird, wenn man so will, geduldet. All das zu sehen im Paragraphen 218. Und eine Debatte, die immer wieder geführt wird, die wir auch mit Ihnen gern führen wollen. Aber wir würden auch gern von Ihnen hören, welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Vielleicht als Paar, natürlich als Frau. Falls Sie eine Abtreibung schon mal gehabt haben, wie Sie sich versorgt gefühlt haben. Auch da gibt es ja einige Diskussionen darüber, dass die ärztliche Versorgung in Deutschland da gerade in ländlichen Regionen nicht besonders gut entwickelt ist. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Welche Faktoren haben dazu geführt, dass Sie sich für oder gegen eine Abtreibung entschieden haben? Erzählen Sie uns sehr gerne persönlich. Wenn Sie uns schreiben per E-Mail, muss es auch nicht unbedingt Ihr echter Name sein. Sie können uns auch anonym schreiben. gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Und bei uns ist Eva Maria Welskop Defa. Sie ist Caritas Präsidentin. Caritas, also dieser katholische große Wohlfahrtsverband, der zwar Frauen und Paare berät, aber eben diese berühmte Bescheinigung, die es braucht, um überhaupt den Abbruch machen zu können, nicht ausstellt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Jana Meffert ist uns zugeschaltet aus Frankreich, wo sie gerade unterwegs ist, über Internetleitung, Gynäkologin und Vorstandsmitglied bei Doctors for Choice, die sich für eine weitgehende Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einsetzen. Schönen guten Morgen, Frau Meffert.
Guten Morgen.
Sie sind Gynäkologin und sind mit diesem Thema ja alltäglich konfrontiert. Unter welchen Umständen kommen Menschen zu Ihnen, um einen Abbruch vornehmen zu lassen?
Ja, genau. Ich bin damit täglich konfrontiert, und zwar deswegen täglich, weil wir in unserer ganz normalen gynäkologischen Praxis im Prenzlauer Berg in Berlin auch Schwangerschaftsabbrüche anbieten, sowohl medikamentös als auch operativ. Und wir erleben, dass sehr, sehr viele Frauen, Menschen, die schwanger werden können, zu uns kommen, obwohl sie eigentlich bei uns gar nicht StammpatientInnen sind. Und das liegt darin, weil ihre eigenen Gynäkologen eben diese Methoden nicht anbieten. Wir haben da einen unheimlichen Zulauf. In Berlin ist es so, dass eigentlich die Versorgung sehr gut ist. Und trotzdem erleben wir eben, dass doch sehr, sehr viele Schwangere kommen und eben den Abbruch bei uns machen. Und deswegen haben wir so etwa 500 Abbrüche im Jahr, 2/3 medikamentös, 1/3 operativ. Und was wir auch anbieten, ist die telemedizinische Betreuung. Das bedeutet, dass Menschen bei uns auch anrufen können, die eben von weiter her kommen, weil sie in ihrer Region keine Versorgung haben. Und da haben wir ungefähr so 10 bis 15 im Monat.
Sie haben von zwei verschiedenen medizinischen Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs gesprochen, medikamentös und eben die andere Methode. Was sind das für Methoden?
Genau, die operative Methode ist in Deutschland auch immer sehr viel verbreiteter. Also da sind wir bei ungefähr 65%. Das ist eine Absaugung. Ganz selten wird immer noch auch eine Ausschabung gemacht. Das hört man manchmal immer noch. Es wird eine Ausschabung gemacht. Das sollte aber eigentlich nicht mehr gemacht werden. Im Moment sagen die statistischen Zahlen, dass das noch so ungefähr 10% sind von einer Methode, die eigentlich obsolet ist in der Medizin. Aber diese Absaugung ist so, dass es meistens in kurzer Vollnarkose ist. Dauert ungefähr 5 bis 10 Minuten. Und das kann man machen von eben ganz frühen Schwangerschaften und aber so auch bis zur ungefähr 16. Woche. Und die medikamentöse Methode, das ist die Einleitung einer frühen Fehlgeburt, was ja ganz viele Menschen auch erleben spontan, weil die Schwangerschaft in irgendeiner Weise nicht in Ordnung ist. Da ist dann eben die Abblutung. Und diesen Prozess der Abblutung, den können wir mit Medikamenten auslösen. Das wird in Deutschland ungefähr so bei 35% gemacht. Und in anderen Ländern ist diese Methode sehr, sehr viel verbreiteter. Zum Beispiel ist ein guter Vergleich die Schweiz. Das ist genau wie bei uns vor 20 Jahren zugelassen worden. Und da ist das Verhältnis genau umgedreht. Und daran sehen wir eben auch, dass die Versorgung in diesem Bereich da eben auch noch unzureichend ist, weil doch sehr, sehr viele Frauen würden diese medikamentöse Methode wählen, wenn sie es könnten. Aber gerade eben zum Beispiel auf dem Land in Bayern sehen wir, dass diese medikamentöse Methode eben nicht angeboten werden. Und diese Menschen, die melden sich dann bei uns und sagen, können sie das eben telemedizinisch begleiten.
Diese medikamentöse Methode ist gesundheitlich weniger bedenklich als die operative?
Das würde ich überhaupt nicht sagen. Also die Komplikationsrate von beiden Methoden ist sehr, sehr gering. Beide Methoden sind ganz sichere, komplikationslose Routinemaßnahmen. Und da ist nicht das eine besser oder schlechter. Und ich habe häufig Frauen vor mir sitzen, zum Beispiel in der 8. Woche, also früh, die zu mir sagen, was würden Sie denn machen oder was ist denn besser? Weil ich biete eben beides an und ich erkläre immer beides und sage immer, das kann ich für Sie nicht entscheiden. Ich kann Ihnen nur ganz genau erklären, wie das funktioniert. Und es ist eben sehr unterschiedlich. Bei der einen Methode, medikamentös, erlebt man diesen Abbruch eben meistens ein bisschen deutlicher, weil es einfach die Blutung ist, die Schmerzen. Das wollen manche besonders gerne oder andere wollen es überhaupt nicht. Und ich habe immer so ein bisschen Standardfragen, wie zum Beispiel, macht Ihnen Blutung Angst? Wie sind die normalen Menstruationsbeschwerden? Haben Sie Angst vor einer Narkose? Das sind alles so Fragen, auch Termine. Es ist ja nicht so, dass bei einer ungewollten Schwangerschaft oder der Entscheidung zu einem Schwangerschaftsabbruch plötzlich das Leben stillsteht, sondern da gibt es Termine, da gibt es Kinder, beruflich und das muss man dann immer abwägen. Und ich habe in meiner Erfahrung ist das so, dass die allermeisten Menschen auch sehr, sehr, sehr gut entscheiden können, wenn sie die beiden Möglichkeiten haben, zeitnah, wohnortnah und das zu organisieren ist, dann können die einfach sehr gut für sich selber erspüren, was da die weniger belastende Methode ist. Würde immer sagen, wahrscheinlich hätte ich in jedem Leben, also jeder verschiedenen Lebensphase, in jedem Jahr hätte ich anders entschieden.
Ja, sind denn die Partner auch oft dabei bei diesen Terminen dort bei Ihnen?
Ja, sehr häufig. Also meistens kommen Paare und sehr viel, sehr entschiedene Paare. Dieses Bild von der jungen, alleinstehenden, ungewollt Schwangeren, die in einer Notsituation sind, das trifft nicht die Realität. Also die meisten Paare entscheiden schon vor dem Eintreten einer ungewollten Schwangerschaft, dass jetzt kein Zeitpunkt ist für ein Kind oder ein weiteres Kind. Über 60% der Frauen haben ja schon Kinder. Also es geht ja auch um weitere Kinder und entweder ist die Familienplanung abgeschlossen oder es passt einfach jetzt gerade nicht, obwohl zum Beispiel in 2 Jahren ein zweites oder drittes Kind gewollt ist. Und diese gemeinsame Entscheidung, die wird dann meistens auch, kommt dann so mit in die Praxis, dass die Partner dann auch begleiten. Natürlich haben wir immer wieder auch Frauen, die alleine kommen, aber der Großteil kommt doch zusammen, ja.
Ist das also dann letztlich auch eine gemeinsame Entscheidung, wenn Paare zu Ihnen kommen? Haben Sie das Gefühl, dass beide das gemeinsam entschieden haben?
Das ist also unterschiedlich. Also ich würde immer sagen, jede ungewollt Schwangere hat natürlich ihre eigene Geschichte, hat ihren eigenen Hintergrund, die eigene Liebes- und Lebensgeschichte. Und das wird mir auch immer genauso wie jedem anderen Thema. Also als Gynäkologin bin ich ja sehr, sehr nah dran an den verschiedenen Formen des Lebens und allen gynäkologischen Themen. Und das ist natürlich beim Schwangerschaftsabbruch ganz genauso. Und wenn wir uns das angucken, die Verteilung zum Beispiel vom Alter, dann sieht man auch, genauso viele Frauen sind zwischen 20 und 30 wie zwischen 30 und 40. Also es ist nicht so, dass das eben, wie gesagt, die jüngeren Frauen mehr betrifft, sondern es betrifft Frauen in jedem Alter. Und die reproduktive Phase, die Phase, wo ungewollte Schwangerschaften auftreten können, die ist unglaublich lang. Das sind 25 Jahre bei den meisten heterosexuellen Frauen.
Ja. Welche Rolle spielt dabei eigentlich, dass in Deutschland Abtreibungen verboten sind, aber möglich durch Paragraph 218 in den ersten 12 Wochen?
Also ich erlebe das so, dass dieses gesetzliche Konstrukt, was ja ein sehr seltsames ist, wird ja von vielen Juristen auch eben als etwas gesehen, was eigentlich gar nicht möglich ist. Es ist verboten, aber es wird geduldet unter bestimmten Umständen, dass das auch ein gesellschaftliches Bild ist, was sich dann auch wieder zeigt in dem Verhalten oder in dem Empfinden der Frauen. Also Ich habe häufig das Gefühl, viele haben das Gefühl, sie machen was ihnen verboten wird und was eben eigentlich heimlich passieren sollte, worüber man besser nicht so viel drüber redet, was aber irgendwie geduldet ist. Und diese Gefühle von eben Scham und Schuld und ist eigentlich irgendwie nicht so richtig. Das erlebe ich zum Beispiel durch so Nachfragen, wie dass mich jemand fragt, machen Sie das eigentlich häufiger? Wo ich immer sagen kann, ja, jeden Tag. Und sie sind hier überhaupt nicht allein, sondern sie sind eine von 100.000 Frauen im Jahr.
Aber erzeugt das, haben Sie das Gefühl, das erzeugt Druck, das erzeugt vielleicht sogar eine Art schlechtes Gewissen bei den Frauen?
Ja, dann natürlich. Also eben dieses Gefühl von irgendwie einer Schuld, warum ist mir das passiert? Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Und wenn wir uns eben die Zahlen angucken, es ist so, das passiert eben ganz vielen und Zahlen, das ist schwierig abzubilden, aber es wird wahrscheinlich was so sein zwischen einer von vier, einer von sieben, sechs, sowas in der Regel. Das heißt, in einem Freundeskreis kann es gar nicht sein, dass da nicht mindestens zwei Personen sitzen, die schon mal einen Schwangerschaftsabbruch hatten oder haben werden. Und trotzdem fühlen sich viele Personen so, als wäre ihnen das jetzt passiert und es hätte eben nicht sein dürfen. Und ich denke, dass das auf jeden Fall durch dieses gesetzliche Konstrukt unterstützt wird. Und wenn wir als Gesellschaft eben ein klares Zeichen geben würden, das ist dein Recht, das ist nicht geduldet, sondern das ist dein Recht, dass du in dieser Zeit entscheiden kannst darüber. Ich glaube, dass das dann schon ein gesellschaftliches Umdenken würde. Und das wird auch bei den Personen dann, die es betrifft, auch irgendwann ankommen. Natürlich bringen gesetzliche Regelungen nicht sofort eine gesellschaftliche Veränderung, aber es ist eine Grundlage und ich denke, die müssen wir unbedingt jetzt schaffen.
Also da sind natürlich Konflikte angesprochen, die viele Menschen beschäftigen, nämlich natürlich die Selbstbestimmung der Frau, die reproduktiven Rechte, dafür setzen Sie sich auch ein bei Doctors for Choice, Jana Milfert, aber eben auch der Lebensschutz, Eva-Maria Weskop, der Fass ist ein Caritas-Präsidentin, ein katholischer Wohlfahrtsverband, der größte in Deutschland, der zwar Beratung anbietet, aber diese Beratungsscheine eben nicht ausstellt. Das war ja auch eine Entscheidung der katholischen Bischöfe vor, glaube ich, über 25 Jahren, noch länger her sogar, in den 90er Jahren.
2001.
Ja, und dann ist es, ja, gut, also, aber lange her. Es gilt schon eine ganze Weile, so. Da auszusteigen aus dieser, sag ich mal, verbindlichen Beratung, die es ja braucht. Eine Frau braucht diesen Beratungsschein, da muss sie 3 Tage warten. Und erst dann kann die Schwangerschaftsunterbrechung tatsächlich stattfinden. Was bieten Sie denn eigentlich schwangeren Frauen an?
Ja, der Deutsche Caritasverband ist mit seinen Einrichtungen tatsächlich noch in der Schwangerschaftsberatung unterwegs. Wir haben noch deutlich über 200 Beratungsstellen, in denen wir Frauen beraten, die in ganz unterschiedlichen Schwangerschaftsnöten zu uns kommen. Aber, und das ist tatsächlich in vielen unserer Beratungsstellen eine fortwirkende Trauer, wir dürfen den Beratungsschein nicht mehr ausstellen, weder die Caritas noch die SKF-Beratungsstellen.
Man muss dazu sagen, vielleicht einflechten, dass Sie Mitgründerin sind von Donum Vitae. Das ist eine, ich sag mal, Alternativmöglichkeit mit katholischem Hintergrund, die dennoch diese Beratungsscheine ausstellt.
Genau, ich weiß nicht, wie stark wir hier tatsächlich für die Hörerinnen jetzt die ganze Geschichte der katholischen Auseinandersetzung um die deutsche gesetzliche Regelung nachvollziehen wollen.
Die Kirche spielt
wollen.
Eine große Rolle, ne, dabei. Ne?
Ja, das mag sein. Ich persönlich denke, ich fühle mich hier heute in erster Linie als Gleichstellungspolitikerin. Ich war ja sieben Jahre lang Leiterin der Abteilung Gleichstellung im Bundesfamilienministerium. Ich habe tatsächlich Donum Vitae mitgegründet. Ich bin Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes und ich stehe aus Überzeugung ein dafür, dass Frauen über ihre Sexualität selbst bestimmen können sollen und keine Frau soll in eine Situation kommen, wo dann plötzlich eine ungewollte Schwangerschaft sie vor die Alternative stellt. Ich trage entweder ein Kind aus von einem Mann, der mich vergewaltigt hat, von einem Mann, von dem ich mich genötigt fühle, oder ich muss abtreiben, sondern ich wünsche mir, dass das gar nicht erst passiert. Und deswegen finde ich auch die deutsche Regelung so überzeugend, weil der Kompromiss, der 1992 sehr intensiv diskutiert wurde, setzt an bei Aufklärung und Verhütung. Es ist damals im Schwangerschaftskonfliktgesetz ein Rechtsanspruch geschaffen worden mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ganz breitenwirksam Aufklärungsmaßnahmen als Regelaufklärung zu schaffen. Wir haben eine breite Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln und wir haben die Schwangerschaftsberatung in diesen Kontext hineingesetzt. Wir haben den Rechtsanspruch damals auf einen Kita-Platz geschaffen ab dem ersten Lebensjahr und wir haben zahlreiche finanzielle Vergünstigungen für Familien mit Kindern geschaffen, die weit über die damals schon bestehende Bundesstiftung Mutter und Kind hinausgehen. Und das zeigt, wir wollen in Deutschland eine Kultur der Kinderfreundlichkeit schaffen, eine Kultur, in der niemand ungewollt schwanger werden muss und in der die Familien, die sich für ein Kind entscheiden, auch für ein Kind, das sie vielleicht ursprünglich nicht geplant hatten, sich darauf verlassen können, dass die Gesellschaft an ihrer Seite steht.
Also die Regelung mit Paragraph 218, es ist eigentlich verboten, aber bleibt straffrei in den ersten 12 Wochen, ist für Sie so in Ordnung?
Genau, die Regelung, die jetzt gefunden würde, ist für mich eine Lösung, die in eigentlich hervorragender Weise einen Ausgleich schafft in einem Konflikt, der leider Gottes existenziell ist. Auf der einen Seite ist das unbestrittene Selbstbestimmungsrecht der Frau, die man nicht zwingen kann, für das Kind, das in ihrem Körper heranwächst, alles zurückzustellen, was ihr ansonsten wichtig ist. Aber wir haben das Leben des Kindes, das auch ein eigenes Rechtsgut ist. Und hier einen klugen Ausgleich zu finden, das versuchen die Paragraphen 218, 218a und 219, die ja immer im Zusammenhang zu sehen sind, wo wir in Deutschland dafür sorgen, dass Abtreibungen, die in den ersten 12 Wochen vorgenommen werden, auf der Grundlage der Beratungsregelung straffrei sind. Und straffrei sowohl für die Frau als auch für den Arzt. Von daher braucht es keine Entkriminalisierung. Wir kriminalisieren hier niemand, sondern wir sollten verstehen, dass wir hier bereits eine Regelung haben, die die Selbstbestimmung der Frau sehr gut unterstützt, gerade auch dadurch gut unterstützt, weil die Beratungsregelung die Frau sozusagen empowert, ihr die Zuwendung gibt, die Begleitung, die sie ansonsten in ihrem Umfeld, auch bei den Ärzten, vermutlich nicht ausreichend findet.
Aber da bleibt ja dennoch die Kernfrage, warum steht das im Strafgesetzbuch? Warum werden Frauen nicht einfach gute Angebote gemacht, mit denen sie selbstständig entscheiden können, ohne dass es gleich strafrechtlich relevant ist?
Ja, das ist tatsächlich so eine Frage für Juristen. Frau Meffert kennt das aber auch aus anderem Zusammenhang. Die Ärzte sind auch, was das Arzthaftungsrecht angeht, immer wieder stark durch das Strafrecht berührt. Der Paragraph 223, 228, wo es um Körperverletzung geht, ist auch immer wieder unmittelbar relevant für ärztliches Handeln, weil letztlich der Arzt ja eingreift in die körperliche Integrität eines Körpers und das ist immer nur dann gerechtfertigt, wenn es auf die Genesung zielt. Und deswegen ist das Strafrecht, das mit seinen typischen juristischen Anforderungen auch immer sehr spezifisch sein muss, der richtige Ort. Und da werden eben die allgemeinen Körperverletzungen und hier die spezifische Frage der Abtreibung in getrennten Paragraphen geregelt. Aber notwendigerweise, meine ich, braucht es eine Regelung im Strafrecht. Und auch die Kommission, interessanterweise die Regierungskommission, spricht ja auch davon, dass keine vollständige Herausnahme aus dem Strafrecht möglich ist.
Aber erst nach der 12. Woche dann.
Nein, das
dann,
ist das.
Dann geht es um die 22. Woche. Es gibt verschiedene Stufen.
Ja, aber ich finde, im Kern sagt die Kommission insbesondere, dass das Strafrecht immer dann greifen muss, völlig unabhängig von der Woche, wenn die Abtreibung gegen den Willen der Frau vorgenommen wird. Das kann auch in der 5. Woche sein. Und dann ist ja die Frage, wie weist der Arzt nach, und im Strafrecht ist immer die Beweispflicht ganz wichtig, wie weist der Arzt nach, dass er den freien Willen der Frau ausreichend geprüft hat? Und da ist die jetzige Beratungsregelung
und nicht Druck auch von außen gekommen.
Genau, und da ist die jetzige Beratung zum Beispiel für den Arzt auch eine große Sicherheit, weil wenn der Schein vorliegt, ist für den Arzt alles fein.
Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Sollen Abtreibungen legal sein in Deutschland? Der Streit um den Paragraphen 218, der Abbruch einer Schwangerschaft, ist in Deutschland möglich, aber nicht legal. Paragraph 218 Strafgesetzbuch steht dagegen. Und kürzlich hat also eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission empfohlen, Abtreibungen zu legalisieren, und zwar bis zur 12. Woche. Und wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie es sehen. Sollten Schwangerschaftsabbrüche zumindest in den ersten 12 Wochen ja kein Thema mehr für das Strafrecht sein, sondern einfach legal sein? Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das hat Ulrike Ackermann auch gemacht aus Kaiserslautern. Der jetzige Kompromiss sollte bleiben, denn er berücksichtigt das Lebensrecht des Kindes und gibt der betroffenen Frau im Beratungsgespräch Hinweise auf Hilfen. Zum Beispiel die Möglichkeit der Adoption. Wenn eine Mutter ihr Kind nicht behalten möchte, kann sie es austragen und zur Adoption freigeben. Sie nimmt die Beschwernisse der Schwangerschaft und Geburt auf sich und respektiert damit das Lebensrecht des ungeborenen Kindes, schreibt Ulrike Ackermann aus Kaiserslautern. Bei uns sind Jana Meffert, Gynäkologin, Vorstandsmitglied bei Doctors for Choice, und Eva-Maria Welskop-Defer, Caritas-Präsidentin. Und wir wollen von Ihnen wissen, wie das eigentlich ist. Sollte dieses Thema aus dem Strafgesetzbuch, zumindest was die ersten 12 Wochen von Schwangerschaftsabbrüchen angeht, rausgenommen werden? Genau das, was eine Regierungskommission letztens empfohlen hat. Also die ersten 12 Wochen auch komplett aus dem Strafgesetzbuch rauszunehmen und Abtreibungen legal werden zu lassen. Eine alte Debatte in Deutschland, die schon seit vielen, vielen Jahrzehnten geführt wird, die übrigens ja im geteilten Deutschland auch unterschiedlich beantwortet worden ist. In der DDR, das wissen wir, da gab es eine sehr viel liberalere Schwangerschaftsabbruch-Politik seit den 70er Jahren. Und in der Bundesrepublik gab es da erste Versuche in den 70er Jahren und der sozialliberalen Koalition, das zu ändern. Dann ging das Bundesverfassungsgericht dagegen und betonte das Recht auf Leben als stärker als das, was die Politik dort machen wollte, mit einer Fristenlösung. In den 90er Jahren noch einmal eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, und jetzt haben wir also diese Kompromisslösung, die vielleicht von der Politik nochmal neu aufgegriffen werden könnte. Der Streit um Paragraph 218, das beschäftigt uns. Sollen Abtreibungen legal sein in Deutschland? Sagen Sie, wie Sie es sehen, welche Erfahrungen Sie vielleicht auch gemacht haben, ganz persönlich. Elke Haberfellner schreibt uns hier: Ich bin in den 90er Jahren in Bayern ungewollt schwanger geworden. Ich habe die Beratungspflicht als sehr belastend erlebt. Ich bin dann nach Marbach gefahren, die anders als in Bayern einen ambulanten Abbruch durchgeführt haben. Erst zu diesem Zeitpunkt, als ich meine Freiheit selbst über mich bestimmen zu können hatte, war ich in der Lage nachzudenken. Es war mir wichtig, den Abbruch live zu erleben. Es war ein Abbruch in der 6. Woche. Ich habe mir sehr genau angesehen, was abgesaugt wurde. Im Anschluss hatte ich leichte psychische Probleme, die sich aus der Angst, keine Kinder mehr zu bekommen, entwickelten. Mittlerweile sind meine Kinder Ende 20. Diese aktuelle Diskussion rührt mich sehr. Auch dass es in Deutschland so schwierig ist und Stigmatisierung wieder Raum nimmt. Diese Tendenz aus Amerika finde ich sehr schlecht. Michael Fischer ruft an, in der Nähe von Eisenach in Thüringen. Schönen guten Morgen.
Moin, moin.
Wie sieht's bei Ihnen aus? Bin gespannt, was Sie als Mann dazu sagen.
Ja, zum einen, natürlich hat die Frau das Recht, über sich selbst zu bestimmen und über ihr Leben und das Leben, was danach kommt. Und das Zweite ist, ich finde es total spannend, dass bei der Strafgebung irgendwie der Mann gar keine Rolle spielt. Ich meine, wenn man irgendwie sagt, man redet über Strafe nach einer Abtreibung, spielt der Mann ja wohl auch eine Rolle, aber der wird irgendwie nicht so richtig erwähnt. Ja, keine Ahnung. Und ich meine, wir leben in einer Zeit, wo alles irgendwie dramatisch wird, und sind mega viele Menschen auf diesem Planeten, und jeder Mensch, jede Frau darf natürlich frei entscheiden. Und da hat der Staat gar nichts drin zu suchen. Das ist meine Meinung.
Mhm. Ist das also konkret bezogen auf eine bestimmte Zeit? Also meinen Sie diese ersten 12 Wochen, um die es geht?
Das ist mir im Prinzip ganz egal, weil auch jeder Mensch über sein Leben komplett bestimmt und frei ist und entscheiden kann. Ich meine, kenne mich ja jetzt nicht aus mit den Zeiten, aber wir hatten ja auch lange Zeit den Freitod irgendwie so bestraft, wo der Staat sich das Recht nimmt zu sagen, ich entscheide über dein Leben. So, und nee, da sind wir nicht mehr. Also das ist rum. Also jeder Mensch kann entscheiden, was er mit seinem Leben anfängt und was er macht. Und wer das nicht sehen kann, der, keine Ahnung, das spielt irgendwie eine komische Rolle.
Mhm. Frau Welskop, ich unterbreche Sie mal kurz, Frau Welskop-Defer, wie sehen Sie es? Also die totale Selbstbestimmung des Menschen.
Also erstens bin ich natürlich jemand, der sehr stark für eine gebundene Freiheit fühlt, wo die Freiheit des Einzelnen seine Grenzen findet an der Freiheit des anderen. Gleichzeitig will ich aber nochmal den Versuch unternehmen, für die jetzige gesetzliche Regelung zu erklären, weil da doch auch in den E-Mails immer wieder Vorstellungen durchkamen, die ich gerne nochmal korrigieren möchte. Man muss tatsächlich den Paragraph 218a anschauen, wo deutlich drin steht, dass der Tatbestand des 218 genau dann nicht verwirklicht ist, wenn die Frau einen Schwangerschaftsabbruch verlangt und den Beratungsschein vorweist. Das heißt, es kommt im geltenden Strafrecht ganz besonders auf das Verlangen der Frau an. Der Arzt ist in seinem Tun dann gerechtfertigt, wenn die Frau selbstbestimmt die Entscheidung trifft. Und eine solch klare Fokussierung auf die Selbstbestimmung der Frau sollten wir jetzt nicht kaputt reden. Es gibt viele andere Länder und auch viele andere Regelungen, auch bei uns, wo der Arzt am Ende derjenige ist, der entscheidet, ob zum Beispiel die medizinische Indikation vorliegt oder. Und da verschiebt sich das Entscheidungsrecht von der Frau zum Arzt. Das geltende Recht schützt die Frau, ihr Selbstbestimmungsrecht und zugleich das Lebensrecht des Kindes. Und das Instrument, das angeboten wird, ist die Beratungspflicht. Und da haben wir ja eben in der E-Mail gehört, dass die Dame ihre Beratung als belastend empfunden hat. Tatsächlich ist das statistisch die Ausnahme. Dunum Vitae hat im letzten Jahr eine Befragung durchgeführt bei den Frauen, die in ihre Beratungsstellen gekommen sind in Bayern. Da haben 82% der Beratenden gesagt, dass sie die Beratung als unterstützend empfunden haben. Und über 90% waren sogar richtig der Meinung, dass es eine große Hilfe war. Und das, obwohl fast 40% gesagt haben, ohne Beratungspflicht wären sie nicht gekommen. Und das heißt, sie sind eigentlich erst mit einem Widerstand gekommen und haben sich dann aber in der Beratung davon überzeugen lassen, wie sehr ihnen das Gespräch geholfen hat. Und in diesem Sinne, meine ich, haben wir eine Rechtssituation, die auf Unterstützung der Frau ausgerichtet ist.
Aber es ist eine, ich glaube darauf, Herr Fischer, wollen Sie vermutlich auch hinaus, eine Zwangsberatung, die ja gemacht werden muss, um überhaupt diesen Abbruch machen zu können. Und wie ich es aus den Worten von Herrn Fischer verstanden habe, betont er die totale Selbstbestimmung eines Menschen. Also nicht nur von Frauen, er hat ja auch andere Themen noch angesprochen, sondern generell. Also es gibt ja diesen Spruch, mein Körper gehört mir.
Ja, aber es geht eben nicht nur um den Körper der Frau, es geht auch um das Lebensrecht des Kindes. Und genau wie sie nicht mit ihrem Auto so schnell, wie sie wollen, durch die Innenstadt fahren können, weil alle wissen, dass sie dann die Kinder auf dem Schulweg gefährden, genauso wenig sollten sie die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch treffen, ohne reflektiert zu haben, dass sie damit das Leben ihres Kindes beenden.
Also ich denke nicht, dass irgendein Mensch, der sich dazu hingezogen fühlt, das Kind nicht zu gebären, sich nicht genug damit auseinandergesetzt hat. Sie sind die Expertin, tut mir leid, ich bin nur ein dummer Mensch.
Nein.
Aber es hört sich irgendwie ganz schön schräg an.
Jana Meffert, vielleicht gebe ich es mal an Sie auch. Also diese Grundkonstellation tatsächlich einer Zwangsberatung. Was sagen Ihnen die Frauen, wenn sie zu Ihnen kommen? Weil die müssen ja woanders eine Beratung gemacht haben, dann müssen sie 3 Tage warten, dann kommen sie zu Ihnen. Wird diese Beratung als hilfreich empfunden?
Also ich würde gerne ein bisschen auseinander klamüsern nochmal, was hier finde ich doch sehr vermischt wird gerade. Also erstens würde ich nochmal denken, dass wir uns auf, dass wir hier faktenbasiert auch diskutieren sollten und diese Dinge, Frau Welskop-Defa, die Sie gerade gesagt haben, wie Frauen sich empowered fühlen und dass Ärztinnen sich nicht kriminalisiert fühlen und so, da frage ich so mich doch ein bisschen, wo nehmen Sie das eigentlich her? Wir haben ja auch mittlerweile gute Studien. Es gibt die große ELSA-Studie zur Versorgungslage ungewollt Schwangere, die eben da auch ganz andere Dinge auch gesehen hat. Also erstens ist es so, dass gerade Ärztinnen, und da sind viele Ärzte befragt worden, sowohl welche, die Abbrüche anbieten, als auch nicht anbieten. Und da sagen 75%, dass sie befürworten, dass der 218 nicht mehr so bleibt und dass das außerhalb des Strafgesetzes geregelt wird. Also das ist einfach eine Aussage, die stimmt so nicht. Das die Ärztinnen sich nicht kriminalisiert fühlen. Und das Zweite, dass die ungewollt Schwangeren empowert sind aus der Beratung. Also erstens kann ich das aus meinen Erfahrungen tatsächlich nicht bestätigen. Und zweitens ist es auch so, dass die ELSA-Studie das eben auch nicht sagt. Und auch die alte Studie Frauenleben 3 hat auch gesagt, dass viele Frauen sich eben doch dass die eigentlich nicht hin wollten und dass auch ihre Entscheidung vor allen Dingen, und ich denke, darauf kommt es an, auch von dieser Beratung nicht beeinflusst worden ist. Und wenn Sie sagen, 80% haben danach gesagt, das war eine gute Beratung, dann muss man sich auch fragen, was war denn gut an der Beratung? Und häufig sind es, und das erlebe ich so im Gespräch mit den Frauen, dass sie sagen, es war deswegen gut, weil ich da zum Beispiel noch Informationen bekommen habe zum Ablauf eines Abbruchs, die ich sonst gar nicht bekommen hätte. Also das ist einfach die Schwierigkeit, die auch die ELSA-Studie zeigt, dass gute Informationen für sehr viele Menschen sehr schlecht zugänglich sind. Und dafür ist im Moment die Beratung eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Aber das ist nicht, das ist ja nicht der Grund, warum wir eine Pflichtberatung einsetzen wollen. Also es sollen nicht alle Menschen zu einer Pflichtberatung gehen, um dann die Informationen über den Ablauf einer medizinischen Leistung zu bekommen.
Frau Meffert, das ist vielleicht der Moment, darf ich Sie kurz unterbrechen, das ist vielleicht der Moment, jemanden in die Leitung zu nehmen, der uns aus Leipzig anruft. Daniela, die uns jetzt ihren Familiennamen, glaube ich, nicht verraten möchte. Schönen guten Morgen erstmal.
Hallo, guten Morgen.
Ja, wir bleiben beim Vornamen.
Ja,
Sie arbeiten in der oder haben in der Konfliktberatung gearbeitet. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ich würde mich gerne meiner Vorrednerin anschließen, dass viele Frauen sich wirklich ungern in die Beratung begeben haben, weil das eine Zwangsberatung ist und die sich als erwachsene Frauen da nicht ernst genommen gefühlt haben. Und man konnte in der Beratung so ein bisschen den Widerstand vielleicht mit diesen Informationen, die die Frauen dann zum Abbruch und zu anderen Dingen bekommen haben, ein bisschen abbauen. Aber ich habe nicht einmal eine Frau erlebt in der Beratung, die sich vorher keine ernsthaften und viele Gedanken gemacht haben. Das war für Frauen immer eine ungewollte Schwangerschaft, ist immer eine Lebenskrise. Und die Frauen kamen da, saßen da und hatten sich viele Gedanken gemacht und wussten, was sie taten. Von daher finde ich persönlich, auch wenn ich dort nicht mehr arbeite, diese Beratungs- oder diese Form finde ich nicht gut. Hm. Ja, weil das Frauen quasi oder man mit einer Einstellung daran geht, dass man Frauen beraten muss, damit die eine gute Entscheidung treffen können für sich. Das stimmt einfach nicht.
Ja, mit welchen Themen sind denn die Frauen zu Ihnen gekommen? Also was hat sie beschäftigt?
Das waren oft Partnerschaftskonflikte, wo quasi dann noch eine ungewollte Schwangerschaft dazu kam, was also Konflikte, die vorher schon da waren, denen noch mal eine zusätzliche Dynamik gegeben haben. Das waren oft, dass schon mehrere Kinder in der Familie waren, eigentlich Familienplanung schon abgeschlossen waren. Das waren schwierige finanzielle oder berufliche Dinge, die da eine Rolle gespielt haben. Also das waren keine, die kamen da nicht aus Jux und Dallerei, weil sie irgendwie wild durch die Gegend, ich sag's jetzt mal ganz salopp, gefügelt haben und Verhütung vergessen haben. Ja, also das, manchmal gab's natürlich, klar, logischerweise auch Verhütungsversagen oder war dann ein Thema, um dann nochmal zu gucken, okay, was ändere ich vielleicht? Vielleicht ist das eine Verhütungsart, die jetzt in der Lebensphase nicht mehr zu mir passt. Aber das waren alles sehr ernsthafte Gespräche.
Und Welche Rolle spielte es, dass die Frauen zu Ihnen kommen mussten?
Das fanden Frauen also ganz oft sehr belastend. Also ich habe auch gehört, ich möchte eigentlich nicht mit Ihnen reden. Und ich habe den Frauen immer signalisiert, der Fakt, dass sie hier bei mir sitzen, bekommen den Schein auf jeden Fall, ob sie mir jetzt was sagen möchten oder nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, das Angebot, was ich mit Ihnen machen kann, ich kann mit Ihnen jetzt noch mal ein bisschen sortieren, weil das vielleicht jetzt einfach eine Lebensphase ist, wo alles durcheinander putzelt. Und ich kann Ihnen Informationen an die Hand geben, die Sie vielleicht noch nicht haben. Sprich, wie läuft ein Abbruch ab? Wie ist das mit einer Kostenübernahme? Wie ist das vielleicht mit der Verhütung nach dem Schwangerschaftsabbruch? Solche Dinge.
Waren denn Partner mit dabei?
Manchmal ja. Manchmal sind aber Frauen auch ganz bewusst alleine gekommen. Sehr unterschiedlich. Manchmal waren auch Eltern dabei, wenn das minderjährige Klientinnen zum Beispiel waren. Wobei ich dann immer die Regel hatte, dass ich mit der Frau alleine sprechen wollte. Mhm. Und dann, wenn die gesagt hat, wenn diese ganzen Informationen kommen, dann zu sagen, okay, vielleicht ist es besser, wenn noch ein oder zwei andere Ohrenpaare die Informationen mithören, damit man in der Aufregung vielleicht nichts vergisst. Mhm.
Eva-Maria Weskop, Deffer, das klingt nicht gerade nach einer wirklich offenen und ungezwungenen Beratungssituation, ne?
Naja, die Diskussion, ob die Beratungspflicht für das Beratungssetting günstig ist, die führen wir tatsächlich seit den 90er Jahren. Und auch unsere Beraterinnen waren am Anfang sehr, sehr skeptisch, was das mit der Beratung macht. Und wir würden uns alle wünschen, dass es keine Beratungspflicht bräuchte, um Frauen tatsächlich diese Chance zu eröffnen. Wir haben aber den unmittelbaren Vergleich, dadurch, dass wir für den 2018 sozusagen haben wir die Beratungspflicht und wir haben 2012 im Schwangerschaftskonfliktgesetz den Anspruch eingeführt für Beratung im Umfeld von Pränataldiagnostik. Da können die Frauen jetzt, haben sie auch einen Rechtsanspruch aus dem Schwangerschaftskonfliktgesetz, in eine Beratungsstelle zu gehen, wenn sie einen schwierigen pränataldiagnostischen Befund haben und sich rund um diesen Befund nochmal psychosozial beraten lassen wollen und nicht allein auf die medizinische Beratung durch den Arzt setzen wollen.
Also ich höre, freiwillige Beratung wäre auch für Sie besser.
Nein, das will ich gerade sagen. Hm. Und wir sehen, dass hier die Zahlen dramatisch niedrig bleiben. Die Frauen finden den Weg nicht. Sie haben am Ende ein Angebot, das sie nicht annehmen. Und deswegen denke ich, dass tatsächlich, und ich zitiere nochmal die Zahlen aus Bayern, 40% der Frauen wollten nicht in die Beratung gehen, wenn die Pflicht nicht gewesen wären. 82% haben sie als entlastend empfunden, 94% als hilfreich. Dann wären wir doch wirklich dumm, wenn wir diese Pflicht abschaffen würden, die ganz offenkundig für die Frauen am Ende, trotz aller Widerstände, mit denen sie in die Beratung hineingehen, eine große Hilfe sind. Wenn sie unsere Beraterinnen hier von Dunum Vitae am Apparat hätten, könnten die ihnen von vielen Situationen berichten, wo dann im Gespräch, nachdem die Widerstände überwunden sind, quasi die Dämme brechen und dann, ich weiß von einer afrikanischen Studentin aus Freiburg, die dann die ganze Geschichte erzählt hat von der Trennung von ihrem Partner, wie gern sie eigentlich das Kind haben wollte und. Und dann ist man in 2, 3 Sitzungen mühsam dabei, auseinander zu klamüsern, was ist psychisch, was ist finanziell, was kann durch aufenthaltsrechtliche Fragen geklärt werden. Und am Ende bekommt die Frau ein Stipendium und schafft es, sich für das Kind zu entscheiden. Wissen Sie, das sind alles so Geschichten.
Das sind so Einzelgeschichten in diesem Fall.
Nein, das sind keine Einzelgeschichten. Das sind am Ende Hunderttausende von Geschichten, die sich summieren.
Ich meine, immer die Frage ist, inwieweit kann man Dinge verallgemeinern. Daniela in Leipzig, die ja lange Schwangerschaftskonfliktberatung
gemacht hat. Kann man eben nicht. Jeder Fall ist ein eigener. Ja. Absolut.
Sieht das, glaube ich, ein bisschen anders, was diese Beratungspflicht angeht.
Ja, ich würde das tatsächlich auch ein bisschen anders sehen. Vielleicht kann ich da nochmal einhaken, dass wir uns eigentlich ja auch die Frage stellen müssen, warum wollen wir das bei dieser speziellen Situation, aber bei ganz vielen anderen nicht. Wie viel Pflichtberatung, wie viel Zwangsberatung wollen wir in einer Gesellschaft denn überhaupt haben? Also ich denke, wir können uns hier einigen auf ganz, ganz, ganz viele Situationen, wo Menschen vielleicht besser beraten werden, bevor sie bestimmte Entscheidungen treffen. Aber ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns als Gesellschaft eben dagegen entscheiden, dass wir alle Menschen pflichtberaten bei wichtigen Entscheidungen, die sie treffen. Und das ist nicht nur die Entscheidung im bei einer ungewollten Schwangerschaft, sondern das gibt ja natürlich ganz viele Lebensentscheidungen, wo vielleicht Menschen sagen würden danach, es war gut, dass ich eine Beratung bekommen habe, aber wohin würde das führen? Und ich denke, dieses Herausnehmen des Schwangerschaftsabbruchs aus vielen anderen Situationen, das sehen wir jetzt im Gesetzlichen, das sehen wir aber auch eben zum Beispiel im Weigerungsrecht, das sehen wir darin, dass uns da ein gewisses Misstrauen als Ärztin entgegengebracht wird, was ich jetzt bei Ihnen auch rausgehört habe, dass wir hier nicht entscheiden könnten, welche Frauen wir zur Beratung zum Beispiel, wem wir das empfehlen würden oder nicht. In meinem täglichen Alltag habe ich so viele Situationen und einen großen Stapel von Karten, von Beratungsstellen für ganz viele verschiedene Situationen. Und eigentlich ist das die Kernkompetenz von uns Gynäkologen, dass wir bei schwierigen Entscheidungen eben auch sagen, hier brauchen Sie, oder ich empfehle Ihnen, hier nochmal zu einer Beratungsstelle zu gehen. Da gibt es gut ausgebildete BeraterInnen, die dieses Problem mit Ihnen nochmal besprechen könnten. Und ich denke, dahin sollten wir wirklich kommen, dass wir den Schwangerschaftsabbruch nicht als etwas ganz, ganz anderes als alle anderen Situationen betrachten, sondern so wie andere auch, wie das, andere Lebensentscheidungen.
Ich hake da mal ein, weil wir noch sehr viele weitere Hörer haben. Daniela in Leipzig, ich danke Ihnen sehr. Ich habe aus Ihren Worten auch gehört, dass Sie auch Gynäkologin sind, aber auf jeden Fall lange in der Schwangerschaftskonfliktberatung gearbeitet haben.
Genau, ich bin Sozialarbeiterin, ja.
Ja. Und danke für den Anruf und viele Grüße nach Leipzig. Danke auch an Herrn Fischer aus Eisenach, der uns angerufen hat. Und Elke Haberfellner hat selber Erfahrungen gemacht, die uns jetzt hier aus der Nähe von Stuttgart anruft, mit einem Beratungstermin, mit einem Schwangerschaftskonfliktberatungstermin. Schönen guten Morgen, Frau Haberfellner.
Guten Morgen.
Was waren das für Erfahrungen?
Also A muss ich sagen, dass das in Bayern stattgefunden hat, in München in den 90er Jahren. Also es ist nicht aktuell, aber tatsächlich war ich als junge Studentin ungewollt schwanger. Und also ich habe immer einen Kinderwunsch gehabt, muss ich dazu sagen. Aber in der Situation, kurz vorm Examen, was auch immer, also ich wollte nicht. Erster Schock. Und in Bayern war es so, Schwangerschaftsabbrüche waren nur stationär möglich, Punkt 1. Also das war schon mal sozusagen das Schreckgespenst überhaupt, also weil man hätte sich öffnen müssen und was weiß ich. Und es war diese Pflichtberatung. Für mich war klar, ein kirchlicher Träger kommt überhaupt nicht in Frage. Ich wusste, dass ich also jetzt sozusagen eine Checkliste abarbeiten muss, bis ich wieder frei über mich und meinen Körper bestimmen kann. Und ich bin dann zu Pro Familia gegangen, wo man also denkt, ja, offen. Und ich habe also nicht diesen Satz zu Beginn des Gesprächs bekommen, von wegen, Sie kriegen den Schein so oder so, sondern ich habe also dann meine Situation geschildert, wohl sehr sachlich, weil für mich war es erstmal ein Abarbeiten, wie gesagt, einer Checkliste, um wieder frei entscheiden zu können. Und dann hat die Dame zu mir gesagt, also ich sehe sehr reflektiert aus und also sie versteht jetzt eigentlich nicht, dass ich ein Problem habe, weil ich wäre ja sozusagen schlau und was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, ja, soll ich jetzt vor Ihnen hier sitzen und weinen, damit Sie mir glauben, dass ich in einer Zwangslage bin? Und habe also dann mit ihr diskutieren müssen, ob das jetzt eine Zwangslage für mich ist oder nicht. Also ich war mit meinem Freund damals zusammen, der war allerdings nicht dabei, das war damals überhaupt nicht üblich. Sie hat mir dann den Schein gegeben. Es war eine Frühschwangerschaft und ich bin dann in der 6. Woche nach Marburg oder Marbach, weiß ich nicht, also irgendwo nicht außerhalb von Bayern, gefahren in eine Praxis, die das eben sehr, sehr professionell und sehr souverän gemacht hat. Und der hat dann mich nochmal sozusagen beraten, erzählt, was auch immer, untersucht. Und das war der erste Moment, wo ich sozusagen wieder Freiheit gespürt habe, mich entscheiden zu können. Wo ich im Grunde die Möglichkeit hatte, jetzt entscheide ich ja oder nein. Und ich habe diese Drucksituation als extrem belastend empfunden und ich habe nicht verstanden, warum ich nicht mit meiner Frauenärztin, weil das war damals auch eine Frage, also sie musste, glaube ich, auch ein Gesprächsprotokoll oder so, also man musste 2 Scheine, glaube ich, vorlegen. Und ja, also es musste eben jemand sein, den ich nicht kannte, mit dem ich noch nie vorher gesprochen hatte. Und Frauenärzte sind ja Ärzte, die sucht man sich auch aus, ob man mit denen reden kann oder nicht. Mhm. Und ich habe also dann später 2 Kinder bekommen und war dann ein drittes Mal schwanger und war da bei meiner Frauenärztin. Und der erste Spruch, der da kam, Sie sind schwanger und ich hatte da eine brutale Ehekrise. Und dann hat sie gesagt, Sie brauchen gar nicht sagen, mit mir geht kein alternativer Weg. Und da war ich also wirklich frisch schwanger, weil ich habe das immer sofort gespürt, wenn ich schwanger war. Also diese, was ich jetzt vorhin gehört habe, diese medizinischen Abbrüche, denke ich, wären in der Situation überhaupt kein Problem gewesen. Aber wäre mit meiner damaligen Frauenärztin also nicht möglich gewesen. Und das war dann schwierig. Ich hatte dann eine Fehlgeburt und es war also yeah. Und ganz kurz den einen Satz, den vorhin die Vorrednerin gesagt hat, wie viele Pflichtberatungsangebote wir haben. Frauen werden nicht darüber aufgeklärt, verpflichtend, wenn sie heiraten und Kinder kriegen, was es bedeutet, wenn die Ehe auseinandergeht. Das wäre richtig notwendig.
Elke Haberfellner, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und ich höre es aus Ihren Worten, dass Sie das noch sehr, sehr beschäftigt. Und noch sehr bewegt.
Sehr.
Ja, ich höre natürlich daraus vermutlich, dass Sie sich auch für eine Legalisierung der Abtreibung in Deutschland einsetzen würden.
Definitiv.
So, was die Kommission auch sagt, die Regierungskommission. Dann sicherlich auch ohne ohne Zwangsberatung, ja, das vermute ich jetzt
definitiv.
Mal.
Definitiv, ja. Genau. Oder beim Arzt oder was auch immer. Also nee, Zwangsberatung überhaupt nicht.
Zumal
man spricht
Ärzte
eh mit dem Arzt.
Ja. Ärzte ja sowieso beraten. Genau. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und viele Grüße. Viele Grüße an Ihre
tschüss.
Kinder.
Ja, danke. Ciao.
Jana Meffert, Beratung durch den Gynäkologen, die Gynäkologin selbst, die vielleicht auch die Abtreibung dann vornehmen würden. Wäre das ein guter Weg, ein besserer Weg? Oder sollte es immer eine externe Stelle sein, wenn man sich beraten lassen möchte, auch wenn es freiwillig ist?
Das ist der Weg, der uns normalerweise zugetraut wird. Also als Gynäkologin mache ich ja ganz viele Dinge. Ich operiere auch andere Dinge als eben bei Schwangerschaftsabbrüchen. Und oder wir treffen gemeinsam mit den Personen, die es betrifft, Entscheidungen auch manchmal zum Beispiel bei Angehörigen. Denken wir mal an Situationen auf der Intensivstation. Und da wird Ärztin auch zugetraut, dass sie die Menschen, die es betrifft, zu entscheiden über sich oder auch über Angehörige, dass man die berät und dann eben die eine informierte Entscheidung treffen lässt. Und ich denke, das ist auch das, darauf haben wir uns geeinigt als Gesellschaft, dass ÄrztInnen das können müssen und das auch dann machen. Und dass das beim Schwangerschaftsabbruch eben noch diese Stelle dazwischen gibt, das zeugt doch von einem sehr großen Misstrauen, denke ich. Also was wird denn da unterstellt? Ich habe ja ein normales ärztliches Gespräch, da kommt eben eine Person zu mir und wir besprechen das. Und dann erzähle ich, was man eben in dieser Situation machen könnte und dann entscheidet die Person das. Und wenn ich dann in dem Moment sagen muss, gut, wir können die OP machen nächste Woche oder Sie können die Tabletten dann und dann nehmen, dann muss ich der Person sagen, und jetzt müssen Sie nochmal zu einer anderen Stelle, wo Sie das auch nochmal besprechen, ob diese Entscheidung eigentlich wirklich die ihre ist. Ich glaube nicht, dass das ein Modell ist, das wir in anderen Situationen so akzeptieren würden.
Hake da ein, weil ich unbedingt auch noch eine E-Mail hier zitieren möchte. Marlies K. zum Beispiel schreibt uns, ich möchte die Gelegenheit nutzen, hier auch nochmal zu sagen, dass ich ohne Wenn und Aber, also auch ohne verpflichtende Beratung für die Abschaffung des Paragraphen 218 bin und verstehe überhaupt nicht, wie Befürworter des Paragraphen zu der Meinung kommen, das wäre ein einvernehmlicher Kompromiss, mit dem alle gut leben können. Es ist kein Kompromiss, schreibt sie hier, sondern nur einer, mit dem Abtreibungsgegner leben können. Wer gegen Abtreibung ist, muss das nicht tun. Es ist eine Entscheidung jeder einzelnen Frau. Seit über 30 Jahren warte ich darauf, dass wir endlich zu der Regelung aus der ehemaligen DDR zurückkehren. Da waren wir schon mal weiter. Das schreibt uns Marlies K. Und ich stelle fest, dass die überwiegende Mehrheit aller, die sich hier melden, tatsächlich für eine Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchrechts in Deutschland sind und auch für eine Legalisierung der Abtreibung, zumindest in den ersten 12 Wochen, und sich gegen den Paragraphen 218 aussprechen. Bei Jürgen Siemer ist es ein bisschen anders. Er schreibt uns hier, er könnte es nicht sein, dass dieses Schuld- oder Schamgefühl von Menschen, die also abtreiben oder abtreiben wollen, dadurch verursacht wird, dass die betroffenen Mütter und Väter tief in ihrem Innersten eben doch wissen, dass eine Abtreibung Unrecht ist, ja ein Verbrechen an einer unschuldigen, wehrlosen Person. Ich denke, dass wir alle mit einem Grundverständnis darüber geboren werden, was gut und böse, Recht und Unrecht ist. Das schreibt er uns hier, Jürgen Siemer, und spricht sich also dementsprechend für die Beibehaltung dieser Regelung aus, jedenfalls nicht für eine Legalisierung. Und am Telefon ist Elfie Kleiss aus Illingen im schönen Saarland. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Guten
Wie sieht es bei Ihnen aus mit dem Thema?
Ja, also ich bin auf jeden Fall auch dafür, dass das endlich abgeschafft wird, dass es nicht mehr unter Strafe steht und dass man sich ganz frei entscheiden kann in den ersten 12 Wochen, möchte ich das Kind bekommen oder nicht. Und dass es auch keine Beratung mehr geben muss, aber ein freiwilliges Angebot für Beratung wäre natürlich schön.
Und dieses Argument, dass ungeborenes Leben geschützt werden muss, wie sehen Sie es?
Also ich weiß nicht, ob ein Fötus mit 12 Wochen schon lebensfähig ist. Und von daher denke ich, dass innerhalb dieser 12 Wochen für mich jetzt noch nicht von Lebens- oder von einem Baby gesprochen werden kann, was alleine leben kann. Darüber hinaus, denke ich, ist es nochmal was anderes. Natürlich sieht man direkt die Herztöne sehr, sehr schnell. Aber das Leben der Frau steht für mich da an oberster Stelle.
Haben Sie selbst Erfahrungen mit dem Thema gemacht?
Ja, ich habe einen Abbruch gemacht. Das war 1985. Ich habe gerade angefangen zu studieren, bin mit Spirale schwanger geworden, hatte einen sehr guten, sehr netten Arzt, der mir geholfen hat. Es war es war sehr schwierig mit diesem Schein, weil man brauchte ja zwei damals. Er hat eine Beratungsstelle gefunden, wo ich einen Termin bekam, wo ich hingehen konnte. Aber es war ganz klar, es stand die Beratung im Vordergrund, das Kind zu bekommen. Also es ist darüber beraten worden, welche Hilfen es alles gibt. Und es wurde jetzt nicht, wie soll ich sagen, nicht neutral beraten.
Wie haben Sie diese Beratung dann empfunden? War die am Ende dennoch hilfreich oder sind Sie frustriert wieder raus?
Ich bin nicht frustriert draus, weil ich diesen Schein bekommen habe, aber es war einfach unnötig, weil er nochmal genau dahin schlägt, sage ich mal, worüber man sich ja selber die ganze Zeit Gedanken macht mit dem Partner aus. Machen wir das, können wir das, schaffen wir das oder nicht? Und es war halt keine neutrale Aufklärung. Und das fände ich halt ganz gut, wenn es einfach eine neutrale Aufklärung gewesen wäre. Ja. Und im Krankenhaus war das natürlich dann auch nochmal, dass halt die Blicke, die waren halt ja aussagekräftig. Ne? Da kommt so eine junge Frau und jetzt will die das nicht. Ne? Und da sind so viele, die können nicht schwanger werden. Das ist einfach, dass man über seinen eigenen Körper einfach auch selbst entscheiden.
Wie ist das eigentlich, Eva-Maria Weißkopf-Differ, bei den Beratungen der Caritas, die jetzt keine Bescheinigungen ausstellen, aber die ja dennoch beraten? Hat das eine Tendenz?
Also bei den Caritas-Beratungsstellen geht es nicht um den Abbruch. Also von daher gibt es da keine Tendenz. Ich bin, Frau Kleiss, habe Ihnen natürlich sehr gut zugehört, was Sie erzählt haben über Ihre Erfahrungen von 1985 und finde das schon sehr berührend, dass Sie da auch heute noch hier so spürbar an den Erinnerungen knabbern. Ich bin bloß sehr sicher, dass gerade durch die Gesetzesreform von 1990, 92 sich die Welt auch rechtlich geändert hat und dass wir in der Praxis heute eine andere Situation haben als 1985. Und da können wir, glaube ich, auch alle froh sein mit den Weiterentwicklungen des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, mit der gesamten Versorgungslage sind, glaube ich, solche Situationen, wie Sie sie schildern, heute nicht mehr Alltag und gerade auch der Vergleich mit der internationalen Situation, die Sie, Herr Balzer, eben angesprochen haben, können wir in Deutschland doch selbstbewusst sagen, wir haben eine Situation, die ungewollte Schwangerschaften verhindert und die auch damit ungewollte Abtreibungen, weil keine Frau wünscht sich in ihrem Leben eine Abtreibung, verhindert. International werden tatsächlich 6 von 10 ungewollten Schwangerschaften abgetrieben. Das heißt, Da ist ganz viel unnötiger medizinischer Aufwand, unnötiges Leid entstanden. Und mit der guten Aufklärungsarbeit, die wir machen, mit der intensivierten Verhütung und mit der guten medizinischen Versorgung haben wir hier, glaube ich, jetzt eine völlig andere Situation. Und was wir auch haben, das haben Sie auch angesprochen, Frau Kleiss, wir haben natürlich heute durch die gute pränataldiagnostischen Verfahren, gerade die bildgebenden Verfahren, bei den werdenden Eltern sehr früh das Empfinden, dass das, was im Körper der Frau heranwächst, tatsächlich ein Kind ist. Man sieht das Herz schlagen und man sieht dieses heranwachsende Kind mit seiner wunderbaren Entwicklung eben. Und man weiß, das ist nicht nur irgendeine Zyste. Deswegen haben wir ja auch diese ganzen Diskussionen, wie man mit den frühen Abgängen umgeht, ob die Sternenkinder ein eigenes Recht auf Bestattung haben. Und ich glaube, dieses Wissen, dass hier tatsächlich ein Kind heranwächst, das ist sehr früh vorhanden. Deswegen ist die Abwägung zwischen dem Lebensrecht
Wissen
des
oder
Kindes
Bewusstsein, das ist vielleicht, glaube ich, die Frage. Ne? Also es ist ja auch tatsächlich, wir bewegen uns ja immer natürlich auch rundherum um eine Kernfrage, die ich vielleicht an Jana Meffert noch mal gerne geben würde als Gynäkologin. Wann beginnt für Sie Leben?
Also ich würde lieber eigentlich auf ein anderes Thema gerade nochmal aufgreifen,
nee, ich würde ganz
was
gerne
wir gerade
mal dabei,
gehört. Ich würde ja, aber gerne gut, gerade das nochmal aufgreifen, was eben genannt wurde, nämlich die Welt hat sich weiterentwickelt in den letzten 30 Jahren. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich würde auch nicht mehr so gerne über Beratung reden, weil wir eigentlich ist die Frage, ist eigentlich der 218 noch haltbar? Und da hat sowohl die Kommission jetzt ganz klar gesagt, eben in den ersten 12 Wochen ist das keine haltbare Situation. Und internationales Recht, menschenrechtlich, medizinische Standards, die geben uns vor, dass Deutschland
Nein,
hier jetzt handeln muss. Und es ist einfach
nicht
so, dass ich, wenn wir uns immer angucken, was ist denn in den letzten 30 Jahren passiert, auch in Bezug auf das letzte Urteil des Bundesverfassungsgerichts, da ist ganz, ganz viel passiert. Und gerade was die körperliche Selbstbestimmung angeht. Und ich denke, das ist der wichtige Punkt. Und wir sollten eher wirklich darüber sprechen, was spricht überhaupt noch dafür, diese Gesetzesregelung zu halten? Und ich denke, da muss es sehr, sehr gute Argumente geben, dass man diese Situation jetzt in Deutschland so beibehält, für die wir ja schon gerügt worden sind. Also es gibt eine UN-Frauenrechtskonvention und die hat mehrfach Deutschland für diese ganze Situation gerügt. Und da muss es jetzt gute Argumente geben. Und ich muss sagen, die sehe ich nicht und nicht nur ich, ist gar keine Meinung, sondern das hat die Kommission so gesehen, dass sie das eben gibt internationale Rechtsprechung. Also ich würde doch lieber über diesen Kern sprechen.
Aber Sie sind
als
trotzdem
jetzt
der
über
Frage,
Beratung.
Ja, die Frage trotzdem ein bisschen ausgewichen, wann denn Leben beginnt. Ich weiß, es ist natürlich eine Frage, die man nicht einfach so mit einem Satz beantworten kann. Aber nehmen wir mal diese verschiedenen Schwangerschaftswochen. Also so wie ich verstanden habe, die allerfrüheste Frühgeburt, die überhaupt überlebensfähig war in der Geschichte, ist, glaube ich, die 21. Woche. Ist das für Sie so ein Punkt?
Also ich würde mich da schon auch ziemlich nach dem richten, was eben da in der Kommission auch so beschrieben worden ist. Also dass eben diese Abwägung ist, wann ist eine Schwangerschaft eben für die Schwangere so lang noch fortzuführen und so eine starke körperliche Belastung, dass niemals eben der Lebensschutz da dem gegenüberstehen oder da drüber stehen kann. Und da gibt es ja eben diese Vorschläge von der Kommission, die ich auch sehr gut finde, dass man eben sagt, in diesen ersten 3 Monaten ist das völlig klar und da ist das auch das Recht und eben nicht mehr ein geduldetes Unrecht.
Also 12 Wochen,
und dann,
die ersten 3 Monate.
Genau, und dann gibt es bis zur 12. Woche, wobei wir bei dieser 12. Woche ja auch immer sagen müssen, das ist eigentlich die 14., von der wir sprechen. Bei 12. Woche sagt man immer nach Empfängnis. Wenn wir aber so rechnen, welche Woche, dann ist das immer 14. Woche nach der letzten Menstruation. Also da gibt es auch mal so ein bisschen Unklaren. Also das heißt eben diese ersten 3 Monate, das ist ganz klar, das ist das Recht der schwangeren Person darüber zu entscheiden. Und dann sagt die Kommission, dann gibt es einen Gestaltungsspielraum bis zur Lebensfähigkeit. Und die Lebensfähigkeit ist im Moment, setzen wir als MedizinerIn ungefähr an, so mit der 22. Woche. Und dann sagt die Kommission, danach ist die Schwangerschaft ist dann nicht mehr so lang, wobei dann natürlich auch noch eine Geburt steht. Und gerade ich als Gynäkologin finde immer dieses Argument, man könnte der schwangeren Person die Schwangerschaft ja ruhig zumuten. Da gruselt es mir wirklich, weil ich natürlich als Gynäkologin sehr genau weiß, was Geburten bedeuten können, was ein Ende der Schwangerschaft bedeuten kann. Also das ist finde ich da sowieso auch mal sehr schwierig. Aber trotzdem sagt eben die Kommission aus juristischer Sicht, ab der Lebensfähigkeit muss eben dieser oder sollte dieser Lebensschutz von eben dem Werdenden auch da eben sehr berücksichtigt
werden. Dann gibt es noch die medizinischen Indikationen
höher
oder kriminologische Indikationen.
Genau, außer es gibt eben eine medizinische Indikation. Und diese Situation haben wir ja schon. Also wir haben sowieso schon die Situation, dass in dem Falle, wo eben die schwangere Person dann gefährdet ist, dass da auf jeden Fall ihr Recht auf Leben, auf Gesundheit immer höher zu beurteilen ist. Und das wird sicher auch so bleiben. Und diese Zwischenphase, aber eben 12. bis 22. Woche oder 14. bis 22., was machen wir jetzt damit? Und da denke ich, müssen einfach bestimmte, muss es weitere Diskussionen geben, Überlegungen und natürlich immer die als Grundsatz müssen wir uns immer sagen, dass die Person, die am allerwenigsten von die Verzögerung möchte von einem Schwangerschaftsabbruch, ist die Frau selber oder die Person, der das passiert. Und genau das erlebe ich eben in der Praxis auch. Die meisten kommen sehr, sehr früh. Und wenn es länger dauert, dann hat es bestimmte Gründe. Und diese bestimmten Gründe sind entweder, weil es eine sehr schwierige soziale Situation gibt oder weil es zum Beispiel eine verdrängte Schwangerschaft gibt. Oder aber, und das sehen wir häufig in Regionen, wo eben die Versorgung nicht gut ist, wenn es einmal zu einer Verzögerung kam, dann wird es immer schwieriger. Weil wenn es gibt Regionen, zum Beispiel in Bayern, da werden Abbrüche dann teilweise nur zum Beispiel bis zur 10. Woche gemacht, operativ. Und dann ist die Frau vielleicht in der 11. Woche, weil sie eben so lange gebraucht hat, um sich gut zu entscheiden. Und dann, oder aus anderen Gründen. Und dann wird es immer schwieriger und dann wird es auch immer später. Und ich finde diesen Satz, den eine britische Kollegin mal gesagt hat, wir brauchen Abbrüche so früh wie möglich und so spät wie notwendig, eine sehr, sehr gute Grundhaltung.
Da haben Sie natürlich auch schon die zum Teil mangelnde ärztliche Versorgung, was Abbrüche angeht, angesprochen. Also in Berlin, da wo Sie arbeiten, scheint das ja nicht allzu problematisch zu sein. Aber Sie haben es ja auch schon erwähnt, wenn man sich aufs Land begibt, zum Beispiel in Bayern oder Baden-Württemberg, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und was ja offenbar auch ein Problem ist, dass es nicht unbedingt Teil der ärztlichen Ausbildung ist. Es war bei Ihnen als Gynäkologin doch hoffentlich dennoch mit der Spezialisierung schon Teil der Ausbildung, oder? Und des Studiums.
Also da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an und das hat auch die ELSA-Studie jetzt nochmal sehr eindrücklich gezeigt. GynäkologInnen, die in ihrer fachärztlichen Ausbildung Schwangerschaftsabbrüche lernen, haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit dafür, es später auch anzubieten. Und selbst von den Gynäkologen, die da befragt worden sind, die Abbrüche anbieten, haben gesagt, dass nur 50% von denen überhaupt die medikamentöse Methode gelernt haben. Also da klafft eine unheimliche Lücke. Und diese Lücke, die ist entstanden durch die Situation, die wir in den letzten 30 Jahren hatten, weil es einfach so war, dass wir hatten eine gute Versorgung durch Gynäkologen, die gerade auch in den 70er Jahren sich dann eben entschieden haben, jetzt dürfen wir es, jetzt machen wir es auch, eben aus der feministischen Bewegung. Gleichzeitig natürlich auch die Kolleginnen, die in der DDR ausgebildet worden sind, weil es da eine ganz andere Situation gab und die Fristenlösung galt. Das heißt, wir haben ältere Gynäkologen, die in der Niederlassung die Versorgung aufrechterhalten haben. In 80% aller Schwangerschaftsabbrüche werden eben von Niedergelassenen, auch teilweise eben einzelnen Ärztinnen, angeboten. Das hatte zur Folge, dass es eben aus den Kliniken rausgegangen ist und dass eben viele Kliniken das nicht anbieten, diesen ambulanten Eingriff, oder noch weniger die medikamentöse Methode. Und die klinische Ausbildung, die fachärztliche Ausbildung, die findet aber praktisch immer in den Kliniken statt. Das heißt, wir hatten jetzt einfach in den letzten 20 Jahren unglaublich viele GynäkologInnen, die sozusagen aus der fachärztlichen Ausbildung, aus den Kliniken gekommen sind und es nicht gelernt haben. Und das Argument, das ist dasselbe technisch sozusagen wie eine gestörte Schwangerschaft zu behandeln, das greift deswegen nicht, weil eben dieser ganze gesetzliche Rahmen so eine große Verunsicherung bei den Ärzten macht, dass sie das eben nicht anbieten, obwohl sie es eigentlich zumindest die operative Methode an gestörten Schwangerschaften gelernt haben, aber trotzdem dieser ganze Komplex der Kriminalisierung so verunsichernd ist, dass man eben das einfach nicht macht dann in der Niederlassung.
Eva-Maria,
und deswegen haben wir diese Versorgungslücke.
Ja, das dürfte ja für die Caritas letztlich auch ein Problem sein, wenn aus den Worten von Jana Meffert höre ich ja, dass die Gesundheitsfürsorge für schwangere Frauen einfach erschwert wird, das Paragraph.
Ja, ich habe die ELSA-Studie auch gelesen und ich habe allerdings auch das Streitgespräch zwischen Ihnen, Frau Meffert, und Herrn Professor David gelesen und er weist ja Ihre Argumente als Mediziner ganz klar zurück und sagt, diese Versorgungsprobleme medizinischer Art gibt es nicht. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt
auch hier... Aber es gibt viele Landkreise in Deutschland,
er sagt ganz klar, die Hin- und Rückfahrmöglichkeiten sind wirklich klar nachgewiesen. Ich glaube, wir sollten jetzt hier nicht, solange auch die differenzierten Zahlen statistisch gar nicht regelhaft erhoben werden. Es soll ja mit dem Gehsteig-Belästigungsgesetz jetzt auch endlich die statistische Grundlage nochmal verbessert werden. Wir sollten uns jetzt an der Stelle...
Da, wo Abtreibungsgegner schwangere Frauen belästigen.
Im Gehsteig-Belästigungsgesetz soll ja nochmal genau dafür gesorgt werden. Das ist ja das Interessante, dass die Bundesregierung sich dafür einsetzen möchte, dass die Pflichtberatungsstellen ungestört erreichbar sein können. Und in diesem Gesetz soll auch geregelt werden, dass die statistische Erfassung der Abbrüche regional differenzierter erfolgt in Zukunft. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir uns in Deutschland nicht hineintreiben lassen in eine aufgeheizte Diskussion, wie wir sie, das haben Sie eben angesprochen, Herr Balzer, in den USA und anderen Ländern erleben, wo plötzlich Menschen, die sich für das Lebensrecht des Kindes einsetzen und Menschen, die für Selbstbestimmung der Frau eintreten, auf der Straße gegeneinander protestieren. Das haben wir in Deutschland seit 30 Jahren wirksam verhindern können, weil wir der Überzeugung sind, dass wir sowohl die Selbstbestimmung der Frau schützen wollen und mit dem Selbstbestimmungsrecht der Frau auch das Lebensrecht des Kindes. Okay. Und diese schrecklichen Bilder aus den USA, wo das ja wirklich, das haben Sie eben angesprochen, womöglich Wahl entscheiden kann, die möchte ich nicht in Deutschland haben. Wir sollten die Diskussionen gerne weiterführen, auch zum Beispiel über die Frage, ob die Kostenregelung, das ist ja in der ELSA-Studie ein Punkt, der sehr deutlich angesprochen wird.
Die Frauen müssen das meistens selbst bezahlen.
Nur die Frauen im Niedrigeinkommensbereich bekommen die Abtreibung bei uns erstattet, dass wir da die Erstattungsregelung erleichtern. Das wäre eine substanzielle verfahrensmäßige Verbesserung. Ja. Dafür braucht man den 218 nicht abschaffen.
Frau Meffert, Sie wollten noch kurz was ergänzen?
Ganz kurz bitte nur. Oder? Ja, ich würde ganz gerne noch was dazu sagen. Es ist doch ganz wichtig, dass es nicht mehr unter Strafe gestellt wird, dass es endlich aus diesem Strafen und aus diesem Stigmatisierung rauskommt. Und das im Jahr 2024.
Elfi Kleist, ich glaube, wir reden gerade mit Ihnen jetzt, ne?
Ja, genau. Dass ich da emotional werde, das hat damit zu tun, nicht damit zu tun, dass ich vor fast 40 Jahren eine Abtreibung hatte, sondern dass sich so vieles für die Frau noch gar nicht geändert hat, dass in Gießen immer noch eine Gynäkologin angegangen wird, dass sie sogar strafrechtlich verfolgt wird, weil sie einen Hinweis auf ihrer Internetseite hat, dass da die Abtreibungsgegner die Frauen jagen, vor den Praxen stehen und so.
Aber da hat der Gesetzgeber ja was getan.
Ja, aber es muss doch was passieren, dass es einfach nicht mehr unter Strafe steht, dass es legalisiert wird.
Elfi Kleist, ich danke Ihnen sehr für die klaren Worte und für den Anruf. Dankeschön, viele Grüße. Ich vermute mal, ins schöne Illingen wird sicherlich ein schöner Ort sein. Ich war noch nie da. Auf jeden Fall im schönen Saarland. Ich unterstelle einfach mal, totale Schönheit dieses Ortes. Viele Grüße, danke für den Anruf und schönes Wochenende. Und mir fällt während der Sendung einfach eine Sache tatsächlich auf, dass die Befürworter der Beibehaltung des Paragraphen 218, also jene, die damit sehr gut leben können und gegen eine Legalisierung von Abtreibung sind, bisher tatsächlich Männer sind, die uns hier geschrieben haben. Und in diesem Fall ist es auch so. Manfred Kellert schreibt uns: Meine Vaterschaft mit 3 nun erwachsenen Kindern war rückblickend nicht einfach, aber Abtreibung lehne ich bis heute streng ab. Über eine falsch getroffene Entscheidung in Gottes Furcht, jegliches, auch ungeborenes Leben zu töten, verstehe ich als gemordet. Ich frage jetzt einfach mal auch tatsächlich, was die Rolle von Männern angeht. Jana Meffert, Eva-Maria Welskop-Deffer, auch ich hier als männlicher Moderator. Welche Rolle sollten eigentlich Männer einnehmen bei diesem Thema, Frau Meffert?
Also ich erlebe das in der Praxis so, dass die Partner häufig sehr, sehr unterstützend sind. Also meistens sind Paare da, die sich schon vor Eintreten einer ungewollten Schwangerschaft damit auseinandergesetzt haben, was in dem Fall passieren würde, und die dann eben zusammenkommen und die auch sehr unterstützend sind. Ich erlebe das aber auch so, dass ich, wenn ich Leserbriefe kriege jetzt zu diesem Zeitgespräch, was gerade erschienen ist, dann sind es sehr, sehr viel auch ältere Männer, und das fällt mir schon auch auf. Und wenn wir jetzt darüber reden, gibt es da eine gesellschaftliche Schwierigkeit in der Diskussion, dann muss man einfach sagen, die Umfragen, die es jetzt dazu gab, die zeigen, dass eben etwa 70-80% der Bevölkerung dafür sind, dass in den ersten Wochen das ein Recht ist, der Frauen darüber zu entscheiden. Das, denke ich, müssen wir ganz klar sehen. Und wenn Sie auch das Gefühl haben, die Stimmen, die dafür sind, den Paragraphen 218 zu streichen, überwiegen, dann ist das auch das, was wir durch Bevölkerungsbefragung sehen und auch in der Ärztinnen.
Aber ich bleibe noch mal bei den, darf ich ganz kurz noch mal nachhaken, bei den Männern tatsächlich. Also ich gebe auch zu, ich fühle mich da auch ein bisschen unsicher, inwieweit ich da als Mann eigentlich mitreden darf.
Also ich glaube, natürlich können wir auch mitreden bei Themen, die uns nicht körperlich selbst betreffen. Also sonst wären wir ja auch gesellschaftlich bei einer ganz komischen Situation, dass immer nur die Leute über bestimmte Dinge reden können, die sie selbst betreffen. Ich glaube, da sollten wir nicht hinkommen. Aber bei einer körperlichen Selbstbestimmung ist natürlich das so, dass die eigentliche Entscheidung dann die Person trifft, die auch schwanger ist. Und wie gesagt, in der Realität sieht das auch so aus. Ich habe häufig Männer, die daneben sitzen und ganz liebevoll ihren Frauen sagen, was willst du denn gerne? Nicht nur die Entscheidung, sondern ich sehe es ja vor allen Dingen dann eben auch in der Entscheidung der Methode, die dann sagen, wo fühlst du dich besser? Und natürlich unterstütze ich dich bei beiden. Also das erlebe ich doch sehr, sehr liebevoll in den meisten Fällen. Und ich hatte neulich, hatte ich mal die Situation, da kam dann ein Mann, der hat seine Frau mit Blumen abgeholt von der Abtreibung. Und ich finde, das ist eine absolut angemessene Reaktion.
Aber ich glaube, Sie erleben tatsächlich einen Ausschnitt der gesellschaftlichen Wirklichkeit, der sich deutlich von dem unterscheidet, was in den Beratungsstellen aufploppt. Die vulnerablen Gruppen, die wir da erleben, die Frauen, die wirklich in Gewaltbeziehungen schwanger werden, die Frauen in prekären Einkommensverhältnissen, deren Mann gerade arbeitslos geworden ist, da spielt die Musik vollständig anders, sowohl in unseren Caritas- und SKF-Beratungsstellen, also auch in den Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen spielt die Paarbeziehung und ihr Konflikt einen ganz großen Anteil an den Beratungsthemen. Und von daher glaube ich, dass gerade die Rolle der Männer von Herrn Balzer zu Recht als problematisch oder als ein eigenes Thema angesprochen wird. Für mich ist es sehr ambivalent. Wir haben auf der einen Seite jetzt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, was die Rechte der Väter stärkt, auch wenn sie nicht mehr in der Paarbeziehung
der leiblichen Väter.
Mhm. Und ich war sehr überrascht darüber, wie weit das Bundesverfassungsgericht hier gesagt hat, die leibliche Vaterschaft ist das Entscheidende, auch wenn die soziale Vaterschaft in der neuen Familie eigentlich bislang immer als schützenswert galt, um das Kindeswohl in den Mittelpunkt zu stellen. Aber da ist die neue Rechtsprechung vollständig anders. Ich finde allerdings, dass wir gerade im Schwangerschaftskonflikt sehr, sehr aufpassen müssen, weil wir aus einer historischen Erfahrung kommen, wo die Männer am Ende immer diejenigen waren, die in der Position des Stärkeren waren und die Frauen, je nachdem, wie es passte, mal zur Abtreibung gezwungen haben. Das galt eben beim Nationalsozialismus, das ist in Kolumbien, das ist immer in Gewaltsituationen. Und wo andererseits die Männer die Frauen zum Austragen der Schwangerschaft gezwungen haben, wenn sie als Ehemänner oder in anderen Rollen dazu die Macht hatten. Von daher glaube ich, wir müssen hier sehr sensibel auch die Rechte der Väter in den Blick nehmen. Aber im Zentrum steht der Konflikt der Frau und wir können nur mit der Frau das Kind wirksam schützen. Und ich glaube, dafür lohnt die Anstrengung, weil am Ende ist es auch ein Recht des Kindes. Wir sind eben an dem Thema ja ein Stück vom Weg abgekommen. Wann fängt das Leben eigentlich an? Das Leben, glaube ich, ist unbestreitbar ab der Befruchtung gegeben. Das Lebensrecht, die Menschenwürde, die wird ihm von einigen nur gestuft zugestanden. Eine Stufung, die für mich schwer nachvollziehbar ist und von daher.
Die aber wichtig ist für die Rechtsprechung, glaube ich. Es ist ja nicht nur eine philosophische Frage.
So ist es.
Sondern es ist auch eine juristische Frage.
Absolut.
Ab wann beginnt Leben? Ab wann kann auch selbstständiges Leben beginnen?
Und deswegen
ab wann ist ein Mensch ein Mensch?
Und deswegen ist der zweite Teil des Kommissionsberichts, der Bericht, den Sie zitieren, hat ja zwei Teile. In einem geht es um ungewollte Schwangerschaften, im zweiten um ungewollte Kinderlosigkeit. Und der zweite Teil des Berichtes ist sehr viel entschiedener in der Aussage, dass das Lebensrecht des Embryos und des Fötus, das ist ja auch eine sprachliche Unterscheidung nochmal, von Anfang an zu werten ist, weil auch ansonsten die kapitalistischen Vermarktungsinteressen am Ende dazu führen können, dass wiederum der Körper der Frau missbraucht wird als Maschine quasi.
Historisch war es ja auch so, dass es da ja auch um Bevölkerungspolitik
so
ging.
Ist es. Absolut.
Muss man ja ganz klar und deutlich ansprechen. Den Paragraphen gibt es ja schon seit dem 19. Jahrhundert.
Und hat sich aber deutlich verändert.
Hat sich verändert natürlich über die Zeit.
So wie er jetzt ist, seit den 90er Jahren.
Aber zumindest wurde er damals eingeführt, ich glaube 1871 war das, wenn Sie mich korrigieren. Aber jedenfalls in dieser Zeit, es gibt ihn schon eine ganze Weile. Es ist ein etwas eher älterer Paragraph, 218, um den es uns heute geht. Sollen Abtreibungen legal sein? Das ist unser Thema. Und über die Rolle von Männern haben wir auch schon kurz gesprochen. Fanny Kniestedt aus Leipzig ruft uns an. Schönen guten Morgen oder guten Tag. Je nach Biorhythmus.
Ja, schönen guten Tag, genau.
Sie wollen auch was zu dem Thema sagen, inwieweit Männer mitreden dürfen bei dem Thema überhaupt?
Ja, absolut. Und zwar, ich kenne beide Situationen und ich finde es immer ein bisschen kurz gegriffen, wenn man...
Was meinen Sie mit beide Situationen?
Also ich habe ein Kind und ich habe auch eine Abtreibung gemacht. Mhm. Und aus meiner persönlichen Lebensrealität heraus muss ich einfach sagen, solange wie Frauen am Ende immer noch weitgehend die Konsequenzen tragen müssen, wenn sie das Kind haben, finde ich, sollten Männer erstmal über ihre eigene Rolle nachdenken, über ihre Väterrolle, wie sie sich einbringen, dieses Ganze drumherum mit Karriere, Mental Load, Emotional Labor, also das sind jetzt hier so neue Begriffe, aber das ist...
Care-Arbeit würde ich noch ergänzen.
Genau,
Care-Arbeit. Ich glaube, das muss man ja klar und deutlich ansprechen. Da werden ja Milliarden an Werten geschaffen, die nicht ausgeglichen werden für Frauen.
So sieht's nämlich aus. Und am Ende tragen auch, ich weiß gar nicht, wie viele Zahlen und Statistiken man noch braucht, um das argumentativ zu überzeugen, ja. Und an meiner eigenen Lebensrealität, gerade jetzt, ja, ich probiere hier mitzureden und mein Kind sitzt natürlich da und ich werde permanent unterbrochen.
Wie alt ist es?
Ist gerade 7 geworden. Mhm. Und solange wie sozusagen dieses Narrativ noch vorhanden ist, am Ende ist natürlich völlig klar, dass die Mutter irgendwie aus romantischer Perspektive heraus das alles viel besser könnte, qua Uterus. Und demzufolge, dass also auch unterschwellig immer erwartet wird, dass man das macht, finde ich, sollten Männer erstmal darüber nachdenken, wie sie tatsächlich sich beteiligen. Und das ist natürlich ganz einfach zu sagen, wenn... Ja, ich bin dabei, ja, ich unterstütze dich, la la la. Aber in der Realität haben Männer immer noch die Wahl, Frauen nicht. Hm. Und das ist, finde ich, war für mich zumindest, als ich darüber nachgedacht habe, ein ganz großer Aspekt, weil ich eben schon ein Kind hatte und ich weiß, wo die Grenzen liegen, auch in der Arbeitswelt, auch gesellschaftlich. Ich fühle mich sehr alleingelassen und nicht nur von den Vätern oder von den Männern, sondern insgesamt. Also ich muss dazu sagen, ich bin aus der DDR, also ich bin in der DDR geboren. Meine Mutter zum Beispiel und mein Vater sagen, das war ganz anders bei uns. Also meine Mutter konnte, das war natürlich auch nicht komplett ausgeglichen, aber zumindest gab es da so eine gewisse Beteiligung auch des sozialen Umfeldes. Also ich finde einfach, dass die Konsequenzen, ein Kind zu haben, wirklich reinhauen, wenn man sich da hinsetzt und darüber nachdenkt, ob man das haben möchte oder nicht. Und da gibt es weitaus mehr als nur 9 Monate austragen oder die Bestimmung über den eigenen Körper. Das ist alles total wichtig. Aber ich finde, alles, was danach kommt, so ist einfach für die Frauen, hat eine viel größere Konsequenz, was das gesamte Leben betrifft.
Also der Appell an die Männer wäre, sich solidarisch zeigen, unterstützen und vor allem auch dann nach der Geburt wirklich da sein.
Na, nicht nur unterstützen, sondern einfach 50-50 paritätisch. Und ich finde auch strukturell, also wenn allein mit meinen Arbeitszeiten, das geht einfach nicht. Ich kann bestimmte Sachen oder sehr viele Sachen gar nicht machen, weil ich das logistisch nicht schaffe.
Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf?
Ich bin auch Freischaffende. Ich mache Podcast-Produzentin und mache auch ein bisschen Journalismus. Und die Strukturen in der Arbeitswelt, die Strukturen, die Erwartungen, die gestellt werden an mich und dieses einfach sich sehr alleingelassen fühlen in der gesamten, also gesellschaftlich einfach. Keiner macht eigentlich so wirklich mit. Das fängt bei Kleinigkeiten an. Aber in der Masse ist es einfach für einen einzelnen Menschen, und das ist dann meistens eben die Frau, einfach sehr, sehr ermüdend und unfassbar anstrengend.
Darf ich dann fragen, ob all das, was Sie gerade geschildert haben, auch eben zu der Entscheidung geführt hat, die Schwangerschaft abzubrechen?
Ja, absolut. Genau das war mein Punkt. Also ich habe natürlich auch den Mann dazu gehabt, der gesagt hat, ja, wir schaffen das und alles sowas. Aber in der Konsequenz, meine Mutter hat mir zum Beispiel tatsächlich gesagt, als ich 20 war, falls das passieren sollte, musst du dir dessen bewusst sein, wenn du die Entscheidung triffst, würdest du das alleine hinkriegen. Und das war tatsächlich ein Aspekt in meinem Kopf, der in der Realität tatsächlich stimmte, weil ich hatte ja schon ein Kind und ich habe es gemerkt und ich habe es, so sehr ich das wollte am Anfang, ne, daran zu glauben, dass der mitmacht und alles sowas, aber am Ende ist eben auch, wird viel mehr wertgeschätzt, wenn der so ein bisschen mitmacht, was aber am Ende einfach nicht ausreicht. Also es wird einer Frau nicht zugestanden zu sagen, so, ich brauche auch mal eine Freizeit mit meiner Freundin, ich brauche auch mal, ich möchte nicht, dass du mir hilfst, sondern dass du das 50-50 mitmachst. Und wenn ein Arbeitgeber da sitzt und sagt, naja, sie könnten schwanger werden, weil niemand davon ausgeht, dass ich ja nicht alleine schwanger bin und auch nicht alleine das Kind habe, es ist einfach in den Köpfen immer noch viel zu sehr verankert und es überträgt sich eben auch auf die Strukturen. Und die Konsequenzen haben am Ende die Frauen.
Darf ich Sie fragen, wie Sie die Beratung empfunden haben, also die Zwangsberatung?
Also, das war ein bisschen, ich musste gar nicht so dolle am Ende überzeugen. Ich habe alles auf den Tisch geknallt. Ich habe sehr klar gesagt, was meine Gedankengänge sind. Ich habe mir sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Und ich finde es vor allen Dingen auch wirklich bedenklich, wenn man davon ausgeht, dass man das einfach so nebenbei mal eben macht. Also oft genug ist es ja auch so, dass Männer, dass man überzeugt wird und sagt, ach ja, klar, ich glaube dran. Und dann macht man es vielleicht sogar und ist überzeugt, dass der Mann tatsächlich dabei ist. Und wird dann da so ein bisschen
war das so bei Ihnen?
Reingeworfen. Ja, schon. Also ich glaube, das ist sehr oft so, weil Mädchen auch von vornherein diese romantische Beziehung als das Ultimatum im Leben irgendwie begreifen.
Dann war das so bei Ihnen, dass Ihr Partner bei der Beratung dabei war?
Nein. Also ich wusste, dass er das nicht wollte. So, und ich wusste auch, dass ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe und die Beraterin hat das gemerkt. Also kein Mensch geht dahin und sagt sich, ach, naja, mal wieder eine Abtreibung. Also ist alles jetzt nicht so schlimm oder so, sondern jede Frau, gerade durch diese Diskussionen, die wir haben, es ist ein unfassbarer moralischer Druck auch, den Frauen ausgesetzt sind. Und da wird niemand einfach sagen, ach naja, es ist jetzt hier mal eben nebenbei eine Abtreibung, auf keinen Fall. Ja? Und dass das und Frauen noch unterstellt wird, dass das irgendwie eine leichte, dass man sich darüber keine Gedanken macht, allein das ist ja schon.
Also Sie hätten die Beratung nicht gebraucht.
Nein, überhaupt nicht. Nein, auf keinen Fall. Ich war sehr, sehr klar und ich wusste das auch in dem Moment schon. Also mir war vollkommen, ich hatte überhaupt gar keine Energie mehr. Also mir war vollkommen klar, dass das nicht geht für mich.
Fanny Kniestedt in Leipzig, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Danke
viele, auch. Viele Grüße an Ihren 7-jährigen Sohn.
Tochter.
Ah, kind. Das Kind. Okay, das ist echt. Okay. Die Tochter. Genauso. Genau. Viele Grüße. Schönes Wochenende.
Danke. Ebenso.
Tschüss. Und wir gehen nach Dresden zu Madeleine Weiß. Danke fürs Warten. Schönen guten Morgen.
Morgen. Ja. Ich finde das alles sehr spannend, wie gesprochen wird, vor allen Dingen aus betroffenen Perspektive. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich von beidem nie betroffen war und auch hoffentlich nicht sein werde. Also ich war noch nie ungewollt schwanger und auch nicht gewollt und habe das auch nicht vor. Ich finde es auf einer ganz anderen Ebene problematisch, ob es mich betrifft oder nicht. Und zwar, es gibt kein Gesetz, das die über den Körper des Mannes bestimmt. Und ich finde, natürlich ist es moralische Frage, wann Leben beginnt. Ich denke nicht, dass man es medizinisch klären kann oder religiös, wie hier auch argumentiert wird. Ich finde, das ist eine sehr moralische Frage, die jede einzelne Frau für sich entscheiden muss. Aber zu erwarten, dass ein Gesetzgeber das entscheidet und dann mir mein Selbstbestimmungsrecht über meinen Körper nimmt, das ist mein Problem an diesem Paragraphen.
Madeleine Weiß, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und viele Grüße nach Dresden. Danke.
Dankeschön.
Und aus Hamburg ruft uns an Rainer Wichmann. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Wie stehen Sie zu der Debatte?
Sehr gerne. Also,
kommen Sie ruhig ein bisschen näher noch ans Telefon. Sie sind unterwegs. Es ist ein bisschen windig. Okay. Nicht ganz ungewöhnlich genau. In Hamburg, aber...
Okay. Hört man mich besser?
Kommen Sie so nah, wie Sie können, ans Telefon.
Okay. Näher geht's nicht. Jetzt küsse ich mein
Gesicht. Das geht zu weit. Legen Sie los.
Okay, also ich habe mich mit meiner Frau vor vielen, vielen, vielen Jahren entschieden, keine Kinder zu kriegen. Das war eine gemeinsame Entscheidung. Ich hätte auch einen Kinderwunsch bei meiner Frau respektiert, aber wir haben es so entschieden. Und ich kann einfach nur so sagen, ich verstehe überhaupt nicht, warum wir Männer in irgendeiner Weise uns anmaßen, über das Recht der Frau, schwanger zu werden, ein Kind zu kriegen, abzutreiben, dass wir darüber rechten. Ich stehe ganz, ganz klar auf dem Standpunkt, die Frau muss das entscheiden. Die Frau kann natürlich von ihrem Mann beraten werden. Aber alle Eingriffe staatlicherseits, beratenderseits verstehe ich nicht, weil diese Gesetze werden alle von Männern gemacht. Und es ist das Recht der Frau, darüber zu bestimmen. Und ich bin immer wieder fassungslos, wenn ich die Diskussion höre über den Paragraph 218, weil für mich gehört er einfach nur, wirklich nur abgeschafft. Und das Recht der Frau auf Selbstbestimmung gehört ganz klar nach vorne, genauso wie in Frankreich. Das sollte ins Grundgesetz aufgenommen werden. Es geht um die Frau, um den Körper, um die Existenz der Frau, um das, was sie sich zumutet oder eben nicht.
Rainer Wichmann, klare Worte aus Hamburg. Ich danke Ihnen sehr. Viele Grüße und schönes Wochenende.
Dankeschön.
Danke. Und wir bleiben einfach noch oben im schönen Hamburg. Was also schön ist, Sabine Reiche ist auch dort und hat uns angerufen. Ja, guten Morgen, Frau Reiche. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, ich habe da viel zu erzählen. Ich gehöre zur 68er Generation, wie es immer merkwürdigerweise wir genannt werden. Und ich habe zwei Abtreibungen hinter mir. Eine in Hamburg und eine in Amerika, in New York. Und das Verrückte ist, dass es wie eine Umkehrung ist, weil jetzt, wenn ich in Amerika höre, was wieder los ist mit dem Abtreibungsparagrafen, dann ist es kaum zu glauben, weil damals war, also ich habe eine Straftat begangen, 1971 offensichtlich, weil Abtreibung war nicht erlaubt und Freundinnen von mir oder junge Frauen damals mussten nach Holland, das war das Übliche, zu einer Abtreibung. Und ich hatte es geschafft, weil man handelte, ja, nahm von Ärzten so wie so ein Geheimtipp, musste 800 Mark bezahlen für eine Abtreibung, die so gehandhabt wurde, als wir das gar nicht, weil der Arzt sich wohl auch strafbar gemacht hätte. Und dieses ganze Spiel, eine Farce mit moralischen Tönen und Verboten und mit geradezu die Rolle der Frau diffamierend. Da war ein anderer Arzt, der sagte zu einer Freundin von mir, ja, erst das Vergnügen und dann nicht die Konsequenzen tragen. Abtreibung gibt's hier nicht bei mir. Solche Sachen, damit mussten wir uns auseinandersetzen. Und wenn ich mir überlege, dass nach 50 Jahren, dass heute das Thema nicht vom Tisch ist, also dass der Abtreibungsparagraf überhaupt noch da ist, regt mich auf. Deshalb bin ich immer noch, habe ich gemerkt, habe ich so lange artig gewartet hier am Telefon. Das ist für mich unglaublich. Und ich war auf den Demonstrationen, mein Bauch gehört mir. Das fing so 67 an und da gab es ja auch im Stern diese Geschichte, wir haben abgetrieben. Und dass das immer noch nicht geklärt ist, ist für mich deprimierend, ehrlich gesagt.
Aber dann haben Sie ja die Debatten über die letzten Jahrzehnte eigentlich ganz gut verfolgen können. Da wurde ja immer wieder gesagt, ich meine, es gab ja zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die immer wieder auch den Schutz des Lebens in den Vordergrund gestellt haben, in den 70er Jahren, in den 90er Jahren dann nochmal. Und immer wieder wird ja gesagt, es gibt ja schon eine gesellschaftlich relevante Gruppe in Deutschland, die tatsächlich den Schutz des ungeborenen Lebens stärker gewichtet als die Selbstbestimmung der Frau. Ist nicht so ein Paragraph dann vielleicht doch die Möglichkeit, die Gesellschaft zu befrieden? Also weiß nicht, ob das geht so in der Form?
Nee, der Paragraph muss einfach weg, weil das Strafbare daran überwiegt und das Moralisierende und ich will nicht immer Studien dazu benutzen, aber ich kann nur von mir selber sagen, ich wusste ja, dass ich eine strafbare Handlung begehe, 1971. Mir war das sowas von wurscht, das war für mich kein Grund, das nicht zu machen. Und das geht, wie ich weiß, allen Frauen so. Keiner liebt Abtreibung, das ist ja jetzt kein Vergnügen. Aber übrigens der andere Punkt, den ich besonders schlimm auch fand, das war ja, naja gut, nun war Sexismus auf dem Höhepunkt und vor allen Dingen auch das Moralisierende halt. Ich meine, das ist eine andere Generation, das ist klar, da waren sicherlich noch viele Nazi-Ärzte, das wurde auch stark benutzt und am schlimmsten war halt eben das schlechte Gewissen einreden. Und das finde und fand ich am allerschlimmsten, dass wir also als leichte Mädchen kamen, war auch die Pille gerade raus. Und diese Diffamierung im Grunde von Frauen und diese beschneidende Freiheit, das war unerträglich. Und kein Wunder, dass wir so wütend waren. Und ich glaube, im Grunde hat sich daran nicht so viel verändert, weil es geht hier um Macht und nicht um das ungeborene Kind. Das interessiert die Leute null. gerade die Verfechter von dem vom Paragraphen 218 waren vielleicht heute nicht mehr so, hatte überhaupt nichts, interessierte die überhaupt nicht, dass das ungeborene Kind geschützt werden muss. Es ging darum, um Frauen, die einzige Machtstellung, die Männer noch haben, ist, Sachen zu verbieten per Gesetz. Und das geht nicht.
Sabine Reich in Hamburg, ich danke Ihnen sehr für Ihre Schilderung und viele Grüße.
Okay, danke, tschüss.
Eva-Maria Weißkopf-Deffer, wenn Sie das hören, was geht Ihnen durch den Kopf?
Ja, ich bin wirklich schmerzlich berührt, wenn ich nochmal höre, wie stark die Debatten des vorigen Jahrhunderts auf das Jahr 2024 wirken. Ich hatte das ja schon im Vorgespräch gesagt, wir können mit den Regelungen des Jahres 2024 nicht das viele, viele Unrecht gut machen, was Frauen im vorletzten Jahrhundert an anderen Stellen der Welt bis heute widerfährt. Wir müssen eine Regelung finden, die heute in sich stimmig ist, und ich wünsche mir und ich gehe davon aus, dass die, die heute sagen, wie ich, es geht um das Lebensrecht des Kindes, dass wir mit der Selbstbestimmung der Frau schützen wollen, dass die tatsächlich das Kind meinen und nicht verkappte Machtansprüche der Männer. Das wäre fatal, wenn das heute noch so wäre. Ich fand auch die Gespräche gut, die wir vor 10 Minuten geführt haben, als wir nochmal die Rolle und die Verantwortung der Väter für die Erziehung der Kinder in den Mittelpunkt gestellt haben. Ich hätte keine 3 Kinder, wenn mein Mann nicht so aktiv in der Erziehung, gerade auch der kleinen Kinder, sich schon beteiligt hätte. Von daher, wir haben noch viel zu tun, um das Patriarchat zu überwinden, aber wir sollten die Kinder, auch die ungeborenen Kinder, nicht zu Opfern machen.
Jana Meffert, was nehmen Sie mit aus unseren Gesprächen hier?
Also ich muss sagen, ich freue mich sehr über die vielen Wortmeldungen, wo ganz viel angesprochen worden ist, was ich auch gerne gesagt hätte. Und ich glaube, dass wir wirklich jetzt auch als letztes nochmal uns durch, also diese ganzen Themen, die wir angesprochen haben und darüber überlegt haben, immer wieder ins Bewusstsein nehmen müssen, dass eben ob eine Bestrafung in irgendeiner Weise irgendwen schützt. Und ich glaube, dass wir das ganz gut hier rausgearbeitet haben, dass das eben nicht so ist und dass die Änderung des Paragraphen 218 und die Abschaffung nicht einen gesellschaftlichen Unfrieden schaffen würde, sondern eher eine Befriedung und ein Recht schaffen würden. Und das wünsche ich mir sehr.
Wir sind sehr gespannt, wie das auch politisch weitergeht. Es gilt ja, so sagen es zumindest Beobachter, eher als unwahrscheinlich, dass es noch in dieser Legislaturperiode tatsächlich zu einer Abschaffung Paragraph 218 oder einer Legalisierung von Abtreibungen in den ersten 12 Wochen kommen könnte. Das hört man so zumindest aus der Ampelkoalition. Also ich glaube, die Debatte wird uns weiter erhalten bleiben und so schnell nicht vorbeigehen. Wir haben versucht, ein bisschen Stimmen zu sammeln hier in unserer Sendung. Und ich danke sehr herzlich Jana Meffert, Gynäkologin und Vorstandsmitglied bei Doctors for Choice. Dankeschön, dass Sie bei uns waren, dass Sie mit uns im Gespräch waren und den vielen Hörerinnen und Hörern. Und Eva-Maria Welskop-Defer, Caritas-Präsidentin hier im Studio in Berlin. Ich danke Ihnen auch für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.